Ein junger Theologieprofessor nagelte sein selbstgeschriebenes Plakat an die Kirchentür in lateinischer und deutscher Sprache. Auf dem Plakat standen 95 Sätze und es ging immer wieder um die eine große Frage. Wie kann ein Mensch in den Himmel kommen? Wie kann er seine Schuld vor Gott loswerden? Vor 487 Jahren war diese Frage genauso brennend wie heute. Aber die Antwort, die die offizielle Kirche darauf gab, die stimmte nicht mit der Bibel überein. Damals gab es ja nur eine offizielle Kirche, die römisch-katholische. Und ihre Auffassung lässt sich volkstümlich mit dem Vers ausdrücken: Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. So hat man das damals gelernt, und genau genommen hatte die katholische Kirche einen Drei-Stufen-Plan, mit dem man angeblich seine Sünde loswerden konnte: Reue, Beichte, Geld. Wenn euch eure Schuld leid tut und ihr sie einem Priester beichtet und wenn ihr dann als Beweis eurer Reue die kirchliche Bußstrafe bezahlt in bar, dann vergibt euch Gott und es wird euch auch ein Teil eurer Strafe, die hier ihr auf Erden erdulden müsst, erlassen. Und klar, dass nun viele glaubten, wir können uns mit Geld den Himmel erkaufen und mehr noch, nicht nur für sich selbst, sondern auch für bereits verstorbene Verwandte konnte und sollte man Ablässe, wie das hieß, kaufen. Tetzel, der Mann, mit dem Luther sich dann anlegte, oder man muss sagen, einer der Männer, mit denen Luther sich anlegte, zog durch die Lande und setzte die Menschen mit solchen Reden unter Druck. Hört ihr nicht die Stimme eurer toten Eltern und anderer Leute, die da schreien und sagen, wir sind in schweren Strafen und Pein, wovon ihr uns mit wenig Almosen, also Bargeld, erretten könntet und doch nicht wollt. So lehrt es die römisch-katholische Kirche und sie lehrt im Prinzip heute noch das Gleiche. Erst vor wenigen Jahren, also kurz vor der Jahrtausendwende, erschien zum sogenannten Jubiläumsjahr ein Schreiben von Papst Johannes Paul II., indem er einen neuen Ablass verkündete. Also wer die zeitliche Strafe für seine Sünde gemildert bekommen will oder gar erlassen, der braucht auch heute einen zusätzlichen Ablass. Wer bestimmte Anordnungen erfüllt, der kann diesen Ablass für sich selbst und auch für andere erwerben, damit sie schneller aus dem Fegefeuer herauskommen. Er muss dann bestimmte Wallfahrten machen, bestimmte Spenden geben, immer in Verbindung mit dem Besuch einer Messe. Er muss bestimmte katholische Feiertage einhalten. Und wenn er diesen Kriterienkatalog erfüllt, dann wird ihm oder eben Verstorbene, denen er das zuwenden möchte, ein Teil der Sündenstrafe erlassen. Die Zeit im Fegefeuer wird verkürzt oder wie auch immer. Das ist eines von vielen Beispielen, das zeigt, die Grundüberzeugungen der römisch-katholischen Kirche haben sich in 500 Jahren nicht geändert, können sich auch nach katholischem Verständnis gar nicht ändern. Und so war es damals, vor 487 Jahren. Und Martin Luther liest die Bibel und dabei merkt er zu seinem maßlosen Erschrecken, die Lehre der Kirche und die Lehre der Bibel stimmen nicht miteinander überein. Mehr noch, sie widersprechen sich total wie Feuer und Wasser. Und der Mönch und Theologieprofessor begreift, ich darf jetzt nicht schweigen. Ich kann mich auch nicht einfach tatenlos zurückziehen, sondern er bricht eine öffentliche Debatte vom Zaun, die die Welt verändert. Am Ende entsteht eine neue Kirche, weil Wahrheit und Lüge auf Dauer nicht unter einem Dach miteinander leben können. Liebe Geschwister, unser Thema, das uns heute für den 31. Oktober 2004 gestellt ist, passt wie die Faust aufs Auge zum 31. Oktober 1517. Lauwarm schmeckt nicht. Als Martin Luther anfing und seine Mitstreiter für die Wahrheit zu kämpfen, da war das nur möglich mit einem heißen Herzen. Da ging es um alles oder nichts. Lauwarm ging gar nicht. Sicher haben unsere reformatorischen Brüder damals in bestimmten Phasen auch ihre Fehler gemacht, weil sie eben Menschen waren, wie wir auch. Und wie wir auch unsere Fehler machen in unserer Herausforderung. Das ist wahr. Aber sie haben ihr Leben für das Evangelium in die Waagschale geworfen. Die Reformation war ein heißer Kampf um Gottes Wahrheit. Und wir Evangelikale haben uns zu Recht als die legitimen Erben der Reformation verstanden, weil wir in unserer Zeit für die gleiche Wahrheit eintreten wollen. Allein die Heilige Schrift, allein Rettung durch Christus, allein durch den Glauben, allein durch die Gnade, allein Gott die Ehre. Das sind die großen Sola der Reformation gewesen. Und dafür haben sie ihr Leben eingesetzt. Aber wie steht es nun um unseren reformatorischen Kampf für das Evangelium? Wie steht es um unsere Hingabe an den Herrn Jesus? Und um unseren Einsatz für sein Wort? Wo stehen wir möglicherweise in der Gefahr, selbst lauwarm zu werden? Darüber muss heute Abend gesprochen werden. Und wenn wir wissen wollen, was mit lauwarm gemeint ist, dann gehen wir nochmal zu dem Text, den Bruder Vogel eingangs schon gelesen hat. Dem Text zu der Bibelstelle, an der Jesus Christus selbst das Wort lauwarm in den Mund nimmt, beziehungsweise in die Feder des Johannes diktiert, und wo er dann sagt in Johannes 3, Vers 14 folgende: und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist, ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Lauwarm schmeckt nicht. Das ist also ein Urteil vom Herrn Jesus selbst. Ihm schmeckt es nicht. Darum geht es. Lauwarm schmeckt nicht heißt nach Offenbarung 3, es schmeckt dem Herrn Jesus nicht, wenn seine Leute lauwarm sind. Das ist hier gemeint. Und was lauwarm ist, das ist also erst unser erster Punkt heute Abend. Was ist lauwarm? Das können wir am besten an dieser Gemeinde von Laodicea studieren, im Gebiet der heutigen Türkei, die diesen blauen Brief von Jesus als erst erhalten hat. Die Situation dieser Gemeinde lässt sich mit einem Satz beschreiben. Vers 20, da sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür. Das ist die Situation dieser lauwarmen Gemeinde. Sie nennt sich noch christlich. Sie gilt wohl auch in den Augen ihrer Gesellschaft noch als christlich. Aber Jesus stellt ihr längst eine andere Diagnose. Er sagt, siehe, ich stehe vor der Tür. Jesus steht also schon draußen bei dieser Gemeinde. Die persönliche Beziehung zwischen ihm und dieser Gemeinde ist bereits blockiert, verbarrikadiert. Die Tür ist zu und Jesus steht draußen. Und die große Frage, wie war es dazu gekommen? Auch die wird hier beantwortet. Jesus sagt der Gemeinde nicht nur das Ergebnis, ich stehe vor der Tür, sondern er sagt ihr auch die Ursache, warum das so ist. Er sagt, ach, dass du weder kalt oder warm wärest, aber du bist lau geworden. Das war das Problem. Sie war lau, diese Gemeinde. Wenn man fragte ja oder nein, dann antwortete diese Gemeinde mit einem kräftigen Jein. Ist Jesus Gottes Sohn? Ist er auferstanden? Ist die Bibel verbindlich? Ist er der einzige Weg zur Rettung? Jein, jein, jein. Ist jeder Mensch in Gottes Augen ein Sünder? Ja, aber man darf das doch nicht ganz so hart sagen. Und so einige gute Seiten hat der Mensch ja auch. Brauche ich unbedingt die Vergebung von Jesus, um mit Gott ins Reine zu kommen? Ja, aber es gibt ja auch noch einige andere Wege, auf denen Gott sich möglicherweise ebenfalls finden lässt. Gibt es Himmel und Hölle? Ja, natürlich, aber die Hölle wird am Ende wahrscheinlich leer sein. Ist die Ehe Gottes Ordnung? Ja, aber wenn Leute sich vor Gott versprechen und dann so miteinander zusammenleben, darf man sie auch nicht gleich vom Abendmahl ausschließen. Ist die römisch-katholische Kirche eine irre Lehre? Ja, aber in ihr findet sich doch auch manches Wahre und Gute und deswegen sollten wir trotzdem zusammenarbeiten. Gilt die Bibel in allen Fragen als letzte Autorität? Ja, aber so ganz wörtlich kann man sie an allen Stellen und in allen ihren Anweisungen doch nicht nehmen. Und deswegen sollten heute trotzdem auch Frauen ruhig Leitung in einer Gemeinde übernehmen können. Da dürfen wir sie nicht ganz so wörtlich verstehen. Lau. Ja, aber. Das war die Lieblingsformel dieser Gemeinde wahrscheinlich. Und dieser Begriff lau gehörte schon damals zum Wasser. Lau, das heißt nicht richtig warm, nicht richtig heiß, abgestanden, neutral, mittelmäßig. Und das verstanden die Leute in Laodicea. Denn das gleiche Problem hatten sie mit ihrer richtigen Wasserversorgung. Die Stadt Laodicea hatte nämlich keine eigenen Wasserquellen in der Nähe. Sie wurde versorgt über ein Aquädukt, also in einer unterirdischen Wasserleitung musste das Wasser erst mal 10 Kilometer zurücklegen von der Quelle aus, bis es in Laodicea ankam. Das war das Problem. Und wenn es dann ankam in Laodicea, dann war es lau. Und lauwarmes Wasser galt in Kleinasien als ein hervorragendes Mittel, um Übelkeit und Brechreiz auszulösen. Also ein medizinisches Brechmittel. Das war lauwarmes Wasser. Deswegen auch, ich werde dich ausspeien aus meinem Munde. Das ist medizinisch ganz begründet. Die beiden anderen Städte in der unmittelbaren Umgebung von Laodicea waren viel besser dran. In Hierapolis, da hatten sie heiße Quellen, die als medizinisch wertvoll galten. Und in Kolossae, da gab es kaltes Wasser, das wunderbar erfrischen konnte. Aber in Laodicea kam das Wasser nach 10 Kilometer Wasserleitung eben nur noch lauwarm an. Und genauso, sagt Jesus, ist es um die Herzenstemperatur der Gemeinde bestellt. Sie lieben mich nicht von ganzem Herzen. Sie beugen sich nicht ganz unter seine Autorität. Sie kämpfen nicht mit letztem Einsatz für seine Wahrheit. Sie haben immer ihr Ja, aber, mit dem sie alles und jedes relativieren. Und genauso wie für viele das Wasser durch eine lange Leitung eben diese 10 Kilometer zu ihnen kam, so war für viele auch der Glaube gewissermaßen durch eine lange Traditionsleitung gekommen. Sie hatten das von ihren Eltern irgendwie gehört, die vielleicht schon in Paulus hatten predigen hören, dort in Laodicea, und sie hatten vieles mitbekommen und fanden das nicht schlecht und nahmen das so auf und lebten irgendwie so in den vorgegebenen Bahnen, aber sie hatten nicht wirklich eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und sie folgten ihm nicht von ganzem Herzen als ihren Herrn. Sie lebten ohne direkte Verbindung zu ihrer Quelle. Sie waren in ihrem normalen Leben seltsam unabhängig von Jesus. Seltsam unabhängig auch von der Bibel. Sie waren seltsam unbelastet vom Kampf gegen ihre Gleichgültigkeit. Und deshalb waren sie auch nicht umgetrieben von großen Gewissensbissen, sondern sie waren ziemlich zufrieden mit sich selbst. Das ist immer eine Folge von Lauheit, Selbstzufriedenheit und Selbstüberschätzung. Je weiter ich die Maßstäbe herunterdrücke, je wohltemperierter ich den Glauben verstehe, umso harmloser wird alles. Umso schneller bin ich mit mir und mit anderen zufrieden, umso weniger muss ich mich aufregen, umso leichter wiege ich mich in Sicherheit und umso blinder bin ich für den wirklichen Zustand, mit dem ich vor Gott dastehe. Und das sagt Jesus auch, du bist blind. Du bist blind für deine eigene Situation, Vers 17. Du sagst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm und blind und bloß. Du leidest an einer tödlichen Selbstzufriedenheit und daraus folgt eine tödliche Selbstüberschätzung. Diese Gemeinde war stolz geworden. Sie hatten sich wahrscheinlich anstecken lassen von der Oberflächlichkeit, für die ihre Stadt Laodicea bekannt war. In Laodicea, da lebte sich's verhältnismäßig leicht, wahrscheinlich auch für diese Gemeinde. Wir hören nicht, dass sie mit ihrer flauen Religiosität irgendwie auf Widerstand gestoßen wäre. Laodicea war bekannt für sein florierendes Bankwesen. Es galt als ein Verkehrsknotenpunkt zwischen Mittelmeer und Nahem Osten. Hier konnte man wunderbare Geschäfte machen. Der Goldpreis spielte dabei eine große Rolle. Und es gab ein medizinisches Institut mit Sitz in Laodicea. Die Tradition reichte bis ins 3. Jahrhundert vor Christus. Besonders bekannt war die Augenmedizin, die dort erforscht und hergestellt worden war. Und dann nicht zu vergessen die aufblühende Wollindustrie in Laodicea. Weiche Wolle in tiefschwarzer Farbe, das war das Markenzeichen in Laodicea, Textilien der Luxusklasse. Und diese Laodicea-Kollektion trug den Namen der Stadt auch in weite Teile dieser Welt. Man war stolz darauf. Man war bedacht darauf, den Standort Laodicea weiter auszubauen. Und wen wundert es, dass eine Gemeinde sich davon auch mal anstecken lassen kann. Doch bei allem äußeren Glanz der Stadt, das Innenleben der Gemeinde war kaputt. Und so formuliert es Jesus hier in Vers 17, du bist arm, blind und bloß. Das heißt nackt, gymnos steht da im Griechischen das Wort. Das Bankwesen floriert und du bildest dir ein, dass dein Gemeindeleben auch floriert, aber du bist arm. Eure Augensalbe ist berühmt und du glaubst, du hättest den großen Durchblick, aber du bist blind. Eure Textilien erobern den Weltmarkt und du glaubst, du stündest auch vor Gott im besten Zwirn und gut betucht da. Aber du bist Gymnos. Du bist bloß. Du bist nackt. Du kannst deine Sünde nicht verbergen und nicht vertuschen. Du hast es nur noch nicht gemerkt. Lauwarm. Das war die Situation. Das ist unser erster Punkt. Was ist lauwarm? Lauwarm, das ist ein Christsein mit faulen Kompromissen. Ja, aber. Ja, aber. Und das führt in eine gefährliche Selbstzufriedenheit und mündet dann in Selbsttäuschung. Und wissen Sie, je länger man in dieser Situation steckt, umso mehr neigt man dazu, die Dinge schön zu reden. Mittelmaß wird als Besonnenheit ausgegeben. Ja, wir wollen uns doch nicht so verkämpfen, wir wollen nicht so übertrieben sein, wir wollen die Leute doch nicht abstoßen mit unserer Konsequenz. Wir sind besonnen. Wir sehen alles ganz weise. Und Menschenfurcht wird als Friedensliebe verbrämt. Wir möchten doch mit allen gut auskommen, da wollen wir jetzt nicht so steile Thesen hier in den Raum stellen. Das hilft doch nicht weiter, Leute, ihr wisst das doch. Verstehen Sie? Mittelmaß wird als Besonnenheit ausgegeben, Menschenfurcht als Friedensliebe. Lauwarm. Jetzt kommen wir zu einem nächsten Schritt und fragen, worin zeigt sich dieses Lauwarme eigentlich heute unter uns Evangelikalen? Ich möchte nur einen Punkt herausgreifen, der aber sehr typisch und meines Erachtens repräsentativ für die Situation ist. Das ist mein zweiter Punkt heute Abend. Lauwarm praktisch. Doppelpunkt, die Verharmlosung der Wahrheitsfrage. Lauwarm praktisch. Doppelpunkt, die Verharmlosung der Wahrheitsfrage. Sie haben hier in Breckerfeld in den letzten Monaten selbst gemerkt, in welche Stürme man hineingerät, wenn man sich für die Irrtumslosigkeit der Bibel einsetzt. Wenn man der Bibel das abnimmt, was sie von sich selbst sagt, nämlich, dass sie das absolut wahre und in jeder Hinsicht zuverlässige und vertrauenswürdige Wort Gottes ist. Wenn man das sagt, kommt man in den Sturm. Nicht einmal in der Konferenz bibeltreuer Ausbildungsstätten wird das von allen unterschrieben und geteilt, dass die Bibel irrtumslos ist. Und plötzlich ist man dann mit breiter Mehrheit, Breckerfeld wurde ja schon quasi zum Außenseiter, plötzlich ist man dann mit breiter Mehrheit dazu bereit, auch andere Positionen prinzipiell als bibeltreu anzuerkennen. Also selbst viele der Bibelschulen und Akademien, die für sich in Anspruch nehmen, für die Irrtumslosigkeit einzutreten, wurden dann plötzlich bereit, auch eine andere Position prinzipiell als bibeltreu anzuerkennen. Selbst eine solche Position, die davon ausgeht, dass Gottes Wort durchaus Fehler enthalten könne. Gut, dass die Breckerfelder Schule hier mit heißem Herzen weiterkämpfen will und sich nicht auf einen lauwarmen Kompromiss einlassen wird. Und wir wollen auch dafür beten, worum Bruder Vogel uns gebeten hat. Ein anderes Thema, an dem sich schon viel zu viele lauwarme Kompromisse unter uns ausgebreitet haben, ist die Frage der Einheit und Ökumene. Und hier befinden wir uns zeitgeschichtlich ja in einer besonders dramatischen Situation. Die Welteinheitsreligion, von der etwa Offenbarung 17 redet, die nimmt langsam Konturen an. Die kann man sich immer besser vorstellen. Und es ist offenkundig, dass die römisch-katholische Kirche dabei eine herausragende Rolle spielt. Gerade der aktuelle Papst Johannes Paul II. Setzt sich ja mit besonderem Eifer dafür ein, eine große religiöse Einheit unter dem Dach der römischen Kirche anzubahnen. Zum Beispiel empfing er am 14. Mai 1999, Bruder Vogel hat das bestimmt auch erzählt, den Imam aus Bagdad. Dabei wurde dem Papst ein Koran geschenkt, den der Papst demonstrativ küsste. Und damit brachte er zum Ausdruck, auch dieser Koran enthält Wahrheit. Katholiken und Moslems glauben letztlich an denselben Gott. Oder denken Sie an das Treffen in Assisi, das der Papst am 24. Januar 2002 zum wiederholten Male veranstaltete, bereits zum dritten Mal den Gebetstag der Weltreligionen für den Frieden. Und da waren Vertreter von mindestens 12 Religionen versammelt. Diese Aktionen stimmen genau mit der katholischen Theologie überein. Die katholische Kirche glaubt nämlich, dass Gott in vorläufiger Form auch in den Religionen wirkt und sich zeigt. Also auch die anderen Religionen enthalten nach dieser Auffassung Körnchen von Wahrheit. Allerdings kommen diese Ahnungen erst in Vollkommenheit in der römisch-katholischen Kirche zum Ausdruck. Und deshalb ist der Papst der berufene Mann, der die Religionen unter seinen Fittichen sammeln und schließlich zur Einheit führen soll. Und wenn die Annäherung der Religionen gelingen soll, dann muss die Christenheit natürlich in diesem Prozess mit einer Stimme reden. Und darum setzt die römische Kirche alles daran, zunächst mal die christlichen und sogenannten christlichen Konfessionen auch unter ihren Fittichen zu sammeln, damit man wenigstens erstmal eine Christenfraktion gewissermaßen bilden kann. Zurzeit kümmert man sich auch besonders um die russisch-orthodoxen Kirchen, weil man den westlichen Kirchen ohnehin nicht mehr viel zutraut und sagt, die fallen uns ohnehin irgendwann in die Hand wie eine reife Frucht, weil sie so dekadent geworden sind. Und wenn man diese Entwicklung beobachtet, dann scheint die Situation, von der Offenbarung 17 spricht, also eine Weltreligion, die mit einer Stimme redet, gar nicht mehr so weit entfernt. Und dabei dürfte die römische Kirche mit ihrem Oberhaupt eine ganz entscheidende Rolle spielen. Es spricht manches dafür, dass es sich bei der Hure Babylon aus Offenbarung 17 um eine Gemeinschaft der Weltreligionen handelt, angeführt von einem verheideten Christentum unter der Leitung des Papstes und seiner römischen Kirche. Die Reformatoren haben das ganz ähnlich schon im 16. Jahrhundert geahnt. Und die weitere Entwicklung hat ihre Erwartungen mehr und mehr bestätigt. Tja, und was machen jetzt die Evangelikalen? Es ist tragisch, dass in Westeuropa inzwischen immer mehr Evangelikale zur engeren Zusammenarbeit mit der römischen Kirche und dem Papst bereit sind. Sie suchen, wie man sagt, große Koalitionen, etwa für Evangelisation. In Deutschland praktiziert beispielsweise beim Jesustag oder bei der Evangelisation Pro Christ, die ganz offiziell in Kooperation auch mit der römisch-katholischen Kirche und mit römisch-katholischen Priestern durchgeführt wird. Viele unserer Geschwister wollen nicht sehen, dass die katholische Kirche an zentralen Punkten gegen die Bibel verstößt. Nicht nur in der Frage der paar Heiligen und Maria, so wichtig diese Fragen auch sind. Aber es wird immer so getan, naja, im Grundsatz stimmen wir überein. Es sind da so ein paar folkloristische Zusatzlehren, die die römisch-katholische Kirche verbreitet. Das stimmt nicht, liebe Geschwister. Wer die Lehre der römisch-katholischen Kirche kennt, der weiß, dass sie im Kern ein anderes Evangelium vertritt. Das kann man an ihren Schriften und Dokumenten Schritt für Schritt ganz einfach nachweisen. Und viele unserer Geschwister wollen das nicht sehen. Die charismatische Bewegung hatte schon vor Jahrzehnten intensiv den Kontakt zur römischen Kirche gesucht. Und jetzt ziehen die Evangelikalen hinterher. Zuerst haben sie den Schulterschluss mit der Pfingstbewegung und den Charismatikern vollzogen. Ein Meilenstein auf diesem Weg war die Kasseler Erklärung von 1996. Und die Deutsche Evangelische Allianz versucht nun auch an anderen Stellen der Welt eine Öffnung zur charismatischen Bewegung hin etwa durchzudrücken. Ich habe in Odessa ein Zimmer geteilt mit dem Vorsitzenden der Russischen Evangelischen Allianz, der mich auch übersetzt hat, Wladimir Ragusow. Und er berichtete mir, wie von der Deutschen Evangelischen Allianz aus Druck auf die Russische Evangelische Allianz gemacht wurde, sich doch endlich für eine Kooperation mit dem Pfingstland zu öffnen. Die russischen Brüder wollen das natürlich nicht und sie werden da festbleiben, so wie ich die Lage einschätze. Aber das ist es, was wir exportieren aus Deutschland. Und der nächste logische Schritt nach der Öffnung zur charismatischen Bewegung ist dann die Hinwendung zur römischen Kirche. Weil es auf der Ebene der charismatischen Bewegung eben schon seit langem diese intensive Kooperation gibt. Immer wieder melden sich prominente evangelikale Führer zu Wort, vor allem in Amerika und in Westeuropa und nicht zuletzt in Deutschland, die uns näher an die katholische Kirche heranführen wollen. Auch die Evangelische Allianz, ich sagte es schon, praktiziert diese Kooperation, zum Beispiel in der Evangelisation. Schon viele Evangelikale wurden dadurch auf einen falschen Weg gelockt. Und umso dankbarer bin ich für den klaren Kurs der Evangelischen Allianz in Italien. Vor kurzem sprach ich bei einer gemeinsamen Veranstaltung mit ihrem zweiten Vorsitzenden, Dr. Leonardo De Chirico, der dann am nächsten Tag ja auch hier in Breckerfeld gesprochen hat. Einige von Ihnen haben ihn bestimmt gehört. Und Dr. Chirico hat das ganz offen gesagt und ehrlich, er sagt, die römische Kirche versucht mit einer langfristigen Strategie eine große religiöse Einheit unter ihrer Führung zu erreichen. Wer sich mit der römischen Kirche einlässt, für den gibt es nur zwei Möglichkeiten, sagt De Chirico. Entweder man wird umgarnt und ausgesogen und vereinnahmt von der römischen Kirche, das ist die eine Möglichkeit, oder aber man bezieht eine radikal gegensätzliche Position die den Katholizismus von seinen Fundamenten her in Frage stellt. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten, sagt uns die Evangelische Allianz in Italien. Entweder wir werden vereinnahmt und ausgesogen und umgarnt, oder wir beziehen eine ganz klar biblisch fundierte, begründete Gegenposition, mit der wir den Katholizismus grundlegend in Frage stellen. Es gibt keinen dritten Weg. Entweder wir werden geschluckt oder wir kämpfen für die Wahrheit des Evangeliums. Vielen Evangelikalen fehlt dieser nüchterne Blick. Und so lässt sich eine offensichtliche Verfallslinie erkennen. Hinwendung zur Pfingstbewegung. Bewegung öffnet für den Katholizismus. Und weiter dann die Hinwendung zum Katholizismus ebnet den Weg zum Synkretismus, also zur Zusammenarbeit der verschiedenen Religionen, für die gerade der Papst und die römisch-katholische Kirche sich aufgrund ihrer Theologie sehr stark einsetzen. Und auch in dieser Hinsicht hat das laufende Jahr den Evangelikalen in Deutschland manch traurigen Fortschritt gebracht. Ich denke etwa an die Mitwirkung von Bruder Ulrich Pazzani beim Europatag in Stuttgart. Im Mai diesen Jahres, dieser Stuttgarter Europatag, war mitinitiiert von der katholischen Fokulare-Bewegung unter der Leitung von Chiara Lubich. Und diese Fokulare-Bewegung ist dafür bekannt, das weiß jeder, der sich nur mal auf ihre Homepage verirrt, dass sie nicht nur für die Einheit der Christen sich einsetzt, sondern für die Einheit der Menschheit. Wir brauchen eine Einheit der Menschheit. Und Chiara Lubich behauptet immer wieder, Jesus habe nicht nur für die Einheit der Christen, sondern für die Einheit aller Menschen und damit auch aller Religionen gebetet. Sie war dort beteiligt und auch andere, die sich für diese Formen der interreligiösen Kooperation einsetzen. Und trotzdem hat einer unserer bekanntesten Evangelisten bei diesem Kongress ganz einvernehmlich mitgewirkt und hat die Botschaft des Evangeliums neben all diese anderen Dinge gestellt und damit unausgesprochen so getan, als ob das alles zusammenpasse und man sich nicht mehr abzugrenzen brauche. Oder denken wir an Gerhard Meyer, den württembergischen Landesbischof, der während meiner Studienzeit eines unserer großen Vorbilder gewesen ist, der gekämpft hat für die Zuverlässigkeit der Bibel, der eine ganz mutige Position in der Auseinandersetzung mit der Bibelkritik immer wieder bezogen hat. Er war für viele von uns ein geistlicher Vater. Viele meiner Freunde sind von ihm getraut worden. Ich persönlich habe auch einen doch guten Kontakt zu ihm haben dürfen. Und jetzt hat Gerhard Meyer zum Beispiel mitgewirkt bei der Einweihung der neuen interreligiösen Kapelle am Flughafen in Stuttgart. Und dabei war eben der katholische Bischof Fürst, der Landesrabbiner Nathanael Wurmser und der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Württemberg, Mahmoud Riyad Galaini. Sie sehen, was hier geschieht und wir stehen traurig davor und sagen, wie ist sowas möglich? Und wir erkennen wieder dieses Prinzip, dass wenn man sich einmal auf diese Kooperation einlässt, es ganz schnell passieren kann, dass wir immer weiter verstrickt werden in die Folgerungen, die sich daraus ergeben. Noch ein letzter wichtiger Hinweis. Der ökumenische Bekenntniskonvent, der vor wenigen Wochen in Freudenstadt stattgefunden hat, unter der Federführung von Professor Peter Beierhaus. In den letzten Jahren, früher war der Europäische Bekenntniskonvent eine evangelische Veranstaltung gewesen. Diesmal saß als Ausrichter die erzkatholische Gustav-Siebert-Akademie mit im Boot. Und zu den Referenten dieser Tagung gehörten bekannte Sprecher aus dem evangelikalen Bereich, wie Professor Horst Beck, Werner Neuer und andere, Professor Beierhaus und ebenso einflussreiche katholische Vertreter, wie die Professoren Konrad Löw, Alma von Stockhausen, Horst Birkle und andere. Lauwarm, praktisch. Die Wahrheitsfrage wird verharmlost. Und das fördert die Neigung zu faulen Kompromissen. Und es führt zu Abstrichen an der ganzen Wahrheit der Heiligen Schrift. Wenn wir uns davor schützen wollen, dann müssen wir noch besser verstehen, wie es dazu kommen konnte. Und darum soll es in einem kurzen dritten Punkt gehen. Erstens hatten wir gefragt, was ist lauwarm? Zweitens, lauwarm praktisch, die Vernachlässigung der Wahrheitsfrage. Und drittens fragen wir nach den Ursachen für die Abkühlung der Wahrheitsliebe. Wie konnte es dazu kommen? Kurz gesagt, die Christen werden immer mehr von dem Wahrheitsverständnis infiziert, das sich in unserer Gesellschaft ausbreitet. Und dieses Wahrheitsverständnis nennt man das postmoderne Wahrheitsverständnis. Dieses postmoderne Wahrheitsverständnis schwappt immer mehr in unsere eigenen Reihen hinein. Wer das nachlesen will, nicht nur der Papst hat ein neues Buch geschrieben, ich auch. Evangelisation in der Postmoderne, wie Wahrheit den Pluralismus angreift. Und bei mir gibt es aber wesentlich mehr Bibelzitate als beim Papst, das kann ich Ihnen versprechen. Evangelisation in der Postmoderne, 590, ich habe ein paar Bücher mitgebracht, liegen auch auf Ihrem Büchertisch aus. So, das war jetzt der Werbeblock. Wir wollen jetzt in diesem dritten Punkt also fragen, was sind die Ursachen für die Abkühlung der Wahrheitsliebe? Und das ist zum einen wirklich das Einsickern dieses postmodernen Wahrheitsverständnisses in unsere eigenen Reihen. Was meint Postmoderne? Der Zeitkritiker Wolfgang Welsch hat radikale Pluralität als das Hauptkennzeichen der Postmoderne ausgemacht. Radikale Pluralität. Und er hat gesagt, fortan stehen Wahrheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit im Plural. Verstehen Sie? Es gibt nur noch Wahrheiten, Menschlichkeiten, Gerechtigkeiten. Und jeder kann seine eigene Position beziehen. Der eine hält es für menschlich, dass der Embryo im Mutterleib geschützt ist, und der andere hält es eben für menschlich, dass eine Frau in den ersten Monaten frei darüber verfügen kann, ob sie das Leben, das in ihr lebt, tötet oder am Leben lässt. Das sei menschlich. Menschlichkeiten, Gerechtigkeiten, Wahrheiten. Der Philosoph Paul Feierabend bringt diese Überzeugung auf seine berühmte Kurzformel Anything goes. Alles ist möglich. Das ist das Wahrheitsverständnis der Postmoderne. Und ein Symbol dieser postmodernen Denkweise hat der Architekturtheoretiker Charles Jenks geschaffen, 1975. Da entwarf er ein Haus, in dem verschiedene Stilrichtungen miteinander vermischt werden. Ganz verschiedene Stilrichtungen miteinander zusammengemischt in einem einzigen Haus. Diese Vorgehensweise wird Patchwork genannt. Dabei gibt es keinen einheitlichen Stil, sondern das gleichberechtigte Nebeneinander unterschiedlichster Formen. Und verstehen Sie, diese Architektur transportiert eine ideologische Botschaft. Jenks will damit sagen, die verschiedenen Formen sind gleich gut und gleichberechtigt. Alle exklusiven Wahrheitsansprüche sind verboten, für immer, in der Postmoderne. Erlaubt sind subjektive Wahrheitsbekenntnisse. Solange Sie sagen, für mich ist Jesus der Größte und der Wichtigste, dann wird ein postmoderner Gesprächspartner Ihnen antworten, das freut mich für dich, dass du deinen Weg gefunden hast. Ich gehe zwar einen anderen Weg, aber es ist schön, wenn du deinen Weg gefunden hast. Also persönliche Bekenntnisse sind durchaus erwünscht und erlaubt. Unerwünscht aber sind Wahrheitsbehauptungen mit objektivem Anspruch. Denn diese würden ja dazu führen, dass entgegenstehende Aussagen als unwahr abgelehnt werden müssten. Man fragt sich, wie konnte diese Denkweise sich so durchsetzen? Nun, das ist nur durch die Krise der Moderne zu verstehen, die der Postmoderne voranging. Postmoderne heißt ja die Zeit nach der Moderne. Die Krise der Moderne. Was war die Moderne? Die Moderne lässt sich definieren durch Begriffe wie Vernunft, Aufklärung, Wissenschaft, Fortschritt. Die Moderne glaubte, dass der Mensch durch seine vermeintlich eigenständige Vernunft die Wahrheit finden und vom Irrtum unterscheiden konnte. Und die vernunftgeleitete Wissenschaft galt als Garant des Fortschritts und der schrittweisen Weltverbesserung. In der Moderne tritt die Wissenschaft an die Stelle von Religionen. Die Moderne hat alle übernatürlichen Erklärungen abgelehnt. Aber das Konzept der Moderne geriet im 20. Jahrhundert in eine tiefe Krise. Warum? Weil sich die ganzen Fortschrittshoffnungen und Fortschrittsversprechen nicht in der erwarteten Weise erfüllten. Die Vernunft und die Wissenschaft waren offensichtlich nicht so leistungsfähig, wie es die Propheten der Moderne versprochen hatten. Trotz mancher Erfolge zieht die Moderne im 20. Jahrhundert eine erschreckende Bilanz. Zwei Weltkriege, Umweltzerstörung, Nuklearbewaffnung, Hungerkatastrophen, die sozialen Verwerfungen als Folge der Industrialisierung, die Fragwürdigkeit vieler Errungenschaften der modernen Technologie? Oder denken wir nur an die bedrohlichen Perspektiven der Genforschung etwa? So, und jetzt kann man zusammenfassend Folgendes sagen. Die Krise der Moderne bringt erst die Postmoderne hervor. Ich führe das in meinem Buch etwas weiter aus und frage dann, was bedeutet das für unsere evangelistische Herausforderung in dieser Zeit, mit diesen postmodernen Zeitgenossen? Man muss mal überlegen, der Glaube an die Vernunft und ihre Leistungsfähigkeit ist in der Postmoderne völlig gescheitert. Also folgert man daraus, es lohnt sich überhaupt nicht mehr, auf Denken und begründete Wahrheit zu setzen. Das gibt es überhaupt nicht mehr, das bringt es überhaupt nicht. Verstehen Sie, was hier passiert? Hier wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Die Moderne sagte, die Vernunft kann alles. Die Postmoderne sagt, die Vernunft kann überhaupt nichts. Und dagegen sagt die Bibel, die Vernunft ist eine gute Schöpfungsgabe Gottes, aber auch die Vernunft ist vom Sündenfall betroffen. Und deshalb brauchen wir Gottes Hilfe und Gottes Korrektur beim rechten Gebrauch unserer Vernunft. Wir sündigen auch mit unserem Denken, aber es ist immer noch eine Schöpfungsgabe Gottes. Und deswegen wollen wir Gott bitten, dass er unser Denken durch sein Wort leitet, dass er unser Denken in seinen Fehlern korrigiert und dass er uns lehrt, immer mehr nach seinem Plan und nach seinem Konzept zu denken. Und wir wissen in allem, wie stark auch unsere Rationalität, also unsere Vernunft, vom Sündenfall betroffen ist. So sagt es die Bibel. Die Moderne hatte die Vernunft vergöttert. Die Postmoderne verteufelt sie gewissermaßen und sagt, sie kann überhaupt nichts mehr leisten. Das heißt, der Einzelne, der mag für sich seine subjektiven Wahrheiten durchaus behalten und er mag seine subjektiven ethischen Wertsetzungen pflegen, aber er darf dafür bitteschön keine öffentliche allgemeine Gültigkeit beanspruchen. So lehrt es die Postmoderne. Und das führt natürlich zu dramatischen Konsequenzen auch in den ethischen Schicksalsfragen, etwa was die Abtreibung angeht, die Biotechnologie, die Euthanasie, den Umgang mit der Homosexualität. Tja, wenn es keine verbindliche Wahrheit mehr gibt, dann kann zu all diesen Fragen jeder glauben und denken, was er will. Nur die Christen nicht. Denn die vertreten ja eine objektive Wahrheit. Und die sagen ja, Homosexualität ist Sünde. Und damit beziehen sie Positionen. Und das ist natürlich verboten in der Postmoderne. So, und nun, wo ist das Problem für die Christen? Die Bibel warnt uns immer wieder davor, dass wir uns nicht von den ideologischen Einflüssen der Welt innerhalb der Gemeinde beeinflussen und trüben lassen sollen. Aber die Bibel warnt so häufig davor, zum Beispiel in Römer 12, 2, weil sie weiß, wie gefährdet wir an dieser Stelle sind. Und zwar deshalb, weil die ideologischen Einflüsse innerhalb der Gemeinde Jesu nicht in ihrer schroffen Originalform auftreten, sondern vermischt mit scheinbar christlichen Inhalten. Also immer nur so in gemäßigter Form. Und daher werden sie von vielen Christen nicht erkannt und folglich unterschätzt. Verstehen Sie, je mehr Teilwahrheit die Lüge verziert, umso schwieriger ist es, die Lüge zu durchschauen. Je mehr Teilwahrheit bei der Lüge dabei ist, umso schwieriger ist es, die Lüge wirklich zu durchschauen. Und ich möchte hier nur auf einen Punkt hinweisen, an dem viele Evangelikale von der postmodernen Denkweise beeinflusst und darum lauwarm geworden sind in ihrem Kampf für die Wahrheit. Und das zeigt sich an der Vernachlässigung der biblischen Lehre. Ich nenne das die Enttheologisierung. Selbstverständlich wird bei uns nicht offen geleugnet, dass es eine verbindliche und erkennbare Wahrheit gibt, die Gott in der Bibel offenbart hat. Wenn jemand das leugnen würde, der würde sehr schnell durchschaut und die Christen würden das mit Nachdruck zurückweisen. Das wäre zu offensichtlich. Aber bitte seien wir vorsichtig, der Verlust von Wahrheit und der Mangel an biblischer Eindeutigkeit zeigt sich auf christlicher Seite zunächst in einer Vernachlässigung und Geringschätzung der biblischen Lehre. Ja, man sagt nicht, es gibt keine Wahrheit. Aber man schert sich nicht mehr so groß um die Wahrheit. Man kämpft nicht mehr für die Wahrheit. und um Wahrheitsfragen. Und das ist ganz logisch. Je weniger die Christen in der Lehre gefestigt sind, je weniger wir uns regelmäßig mit der biblischen Lehre, mit der Theologie, mit der Wahrheit befassen, umso leichter lassen wir uns in das falsche Einheitsboot hineinziehen. Und umso weniger erkennen wir die Gefahr falscher Lehren. Und umso schneller sind wir bereit, faule Kompromisse einzugehen. Und dann geht es vielen wie diesem Jäger in einer russischen Fabel. Der schulterte eines Tages seine Flinte und ging in den Wald und da begegnete er einem großen Bären. Der Jäger nahm seine Flinte hoch und wollte den Bären töten. Aber da sagte der Bär mit seiner sanften, beruhigenden Stimme, sollten wir nicht lieber reden statt schießen? Was ist dein Anliegen? Lass uns über die Sache verhandeln, lieber Jäger, lass uns einen Kompromiss schließen. Der Jäger ging auf den Vorschlag ein. Er nahm sein Gewehr herunter und sagte nun, was ich brauche, ist ein Pelzmantel. Gut, meinte der Bär, darüber lässt sich reden. Aber nun kommt mein Anliegen, lieber Freund. Was ich brauche, ist ein voller Magen. Und jetzt wollen wir einen Kompromiss aushandeln. Die beiden setzten sich nieder. Nach einer Weile ging der Bär ganz allein davon. Denn die Verhandlungen waren erfolgreich gewesen. Der Bär hatte einen vollen Magen. Und der Jäger war jetzt eingehüllt in einen Pelzmantel. Nur unter etwas anderen Bedingungen, als er sich das vorgestellt hat. Das ist die Folge von lauwarm. Am Anfang sehen faule Kompromisse ganz harmlos aus. Und am Ende fressen sie uns auf. Und so ist es uns in vielen Bereichen der Theologie bereits ergangen. Wissen Sie, die alte evangelikale Theologie war von einer tiefen Leidenschaft zur Wahrheit bestimmt gewesen. Sie konnte gar nicht anders, als mit Hingabe theologisch zu arbeiten und die gemeindliche Praxis theologisch zu durchdringen. Und dagegen ist der neue Evangelikalismus oft mehr von Pragmatismus als von Wahrheitseifer geprägt. Und was hat das zur Folge? Nun, das alte biblische Bekenntnis, das bleibt offiziell in Geltung. Aber es bestimmt immer weniger, wie evangelikale Gemeinden wirklich arbeiten und wie ihre Glieder im Alltag wirklich leben. Ja, man bestreitet nicht prinzipiell die Gültigkeit der Bekenntnisse. Ich kenne keinen herausragenden Repräsentanten der Evangelischen Allianz, der etwa die Basis der Evangelischen Allianz in Frage gestellt hätte. Aber man hat dieses Bekenntnis, aber es rückt in seiner Bedeutung immer mehr vom Zentrum an den Rand, an die Peripherie. Und es bestimmt immer weniger, wie wir Evangelikale wirklich arbeiten und wie unsere Glieder im Alltag wirklich leben. Die biblischen Wahrheiten werden nicht ausdrücklich abgelehnt. Aber sie dürfen nicht mehr bestimmen, was in unseren Gemeinden und Akademien und Organisationen wirklich läuft. Nehmen wir das Beispiel Gemeindebau. Während der letzten Jahre haben sich hier zunehmend solche Konzepte breit gemacht, die eben nicht von einer soliden, bibeltreuen Theologie bestimmt sind, sondern vom Pragmatismus geprägt. Ich erinnere hier etwa an das Konzept von Willow Creek oder auch an vieles, was mit dem Konzept von Saddleback und Rick Warren zusammenhängt. Es gibt da ein sehr hilfreiches Buch meines lieben Freundes Wilfried Plock, Gott ist nicht pragmatisch. Und dort deckt er genau diese pragmatischen Tendenzen innerhalb dieser Konzepte auf. Da ist nicht alles total falsch, was dort gesagt wird, aber es ist nicht biblisch wirklich verankert und gegründet. Und man bekennt sich zur Gültigkeit der Bibel, aber die biblische Lehre bestimmt nicht, was in diesen Konzepten wirklich gemacht wird. Oder denken wir an die Seelsorge. Während der letzten zwei Jahrzehnte, das ist ja nun mittlerweile auch nach Odessa verbreitet worden, wie ich mitbekommen musste, während der letzten zwei Jahrzehnte wurde der klassische biblische Ansatz, auch in Deutschland und in Amerika geschah das schon lange, lange vorher, wurde dieser klassische biblische Ansatz zunehmend durch psychotherapeutische Zugänge überfremdet. Psychotherapeutische Zugänge, Modelle, die auf dem Boden von antichristlichen Weltanschauungen erwachsen sind. Sigmund Freud zum Beispiel, C.G. Jung, der ganz offen zugibt, dass er von einem Medium inspiriert wurde zu vielem von dem, was er geschrieben hat. Also, und man kommt dann in der Seelsorge zu veränderten Inhalten. Man überfremdet biblische Seelsorge durch weltliche, auf antichristlichem Boden gewachsene Modelle und glaubt, das sei nun irgendwie vereinbar, aber es verschiebt sich das, was man in dieser Seelsorge dann sagt. Das können Sie zum Beispiel daran sehen, dass dort, wo man mit psychotherapeutischen Methoden sehr stark arbeitet, das Thema Heiligung in der Seelsorge immer weiter hinausgedrängt wird. Das kann man nachweisen, etwa an dem Konzept von BTS oder an dem Seelsorgekonzept von Ignis. Und dass das immer stärker psychologisch begründete Zielvorstellungen sich an die Stelle der biblischen Inhalte setzen. Dann geht es vor allem um Selbstfindung und Selbstverwirklichung. Und der Mensch wird nicht in erster Linie als ein Sünder verstanden, sondern in erster Linie oft als ein Opfer. Und er braucht nun für die Verbesserung seines Verhaltens und Erlebens und Fühlens vor allem entsprechende, zum Beispiel gesprächspsychotherapeutische oder verhaltenstherapeutische Hilfen und Stützen. Und wer das nicht alles so betreibt und lernt und kennt und macht und sich auch nicht selbst einer solchen etwa gesprächspsychotherapeutischen Ausbildung aussetzt, der ist letztlich, so sagen dann viele, gar nicht in der Lage, unter den schwierigen heutigen Bedingungen verantwortlich Seelsorge zu betreiben. Lesen Sie mal, was Michael Dieterich und andere dazu schreiben. Das ist ein weiteres Beispiel dafür. Niemals würde es Dieterich einfallen, prinzipiell die Bibel in Frage zu stellen. Aber wie dann einzelne Fragen in der Seelsorge konkret beantwortet und angegangen werden, darüber entscheidet nicht mehr die biblische Lehre, sondern darüber entscheiden dann oft diverse therapeutische Konzepte. Verstehen Sie das Prinzip, das ich daran deutlich machen will? Man bestreitet nicht die Gültigkeit der Bibel, aber man lässt von den biblischen Inhalten nicht bestimmen, was im Einzelnen in der praktischen Gemeindearbeit wirklich geschieht. Letztes Beispiel, die Haltung zur katholischen Kirche. Früher waren die Evangelikalen sich in der Bewertung weitgehend einig, dass es in der römisch-katholischen Kirche durchaus manchen echten Christen gibt. Klar, nur Gott schaut in das Herz. Aber dass die römisch-katholische Kirche in dem, was sie offiziell lehrt und in dem, worauf sie ihre Priester verpflichtet, dass sie als Institution und von ihrer offiziellen Lehranschauung aus gegen das Neue Testament, gegen die ganze Bibel steht, dass sie nicht vereinbar ist mit dem, was bibeltreue christliche Lehre inhaltlich darstellt. So, das war früher gemeinsame Haltung. Bis heute hat die römisch-katholische Kirche ihre Position nicht verändert, aber verändert hat sich die Auffassung evangelikaler Spitzengremien und Repräsentanten. Viele halten die inhaltlichen Unterschiede nicht mehr für so wichtig und tiefgreifend, dass sie etwa gemeinsamer Evangelisationsarbeit wie bei Pro Christ im Wege stehen würden. Und Präses Christoph Morgner etwa sagt immer wieder, wir haben so viel gemeinsam, da wollen wir doch das, was unterschiedlich ist, nicht so stark ins Gewicht fallen lassen. Das ist eine ganz deutliche Folge des Eindringens dieser postmodernen Wahrheitsanschauung in verdünnter Form, in verharmlosender Form, in unser christliches Denken. Hier zeigen sich die Ausläufer des postmodernen Wahrheitsverzichts und das heißt, man nimmt weder die eigene Position noch die des Gegenübers wirklich ernst. Und darum verzichtet man auf eine ehrliche Konfrontation genauso wie auf den Versuch, den anderen zu überzeugen und für seine eigene Sicht zu gewinnen. Verstehen Sie? Wo die Reformatoren und auch die alten Evangelikalen für die Wahrheit des Evangeliums wirklich gekämpft haben, mit ihrem Herzblut, und wo sie um die davon Abirrenden gerungen hatten, da suchen viele neoevangelikale Funktionäre den diplomatisch-pragmatischen Ausgleich, damit wir besser kooperieren können. Angesichts des Säkularismus, der uns umgibt, brauchen wir jeden Mann gewissermaßen. Also reißen wir die alten Zäune nieder und steigen gemeinsam in den Einheitszug. Das sind einige Auswirkungen der postmodernen Denkweise mitten im Herzen des Evangelikalismus. Lauwarm ist das Ergebnis. Und diese lauwarme Grundhaltung neigt dann zu faulen Kompromissen. Damit sind wir fast am Ende unserer Untersuchung angelangt. Und ich frage ganz kurz die Regie, wie viele Minuten ich noch habe. Acht. Ich gehe von 8 Minuten aus. Das ist sehr lieb. Ich fasse nochmal zusammen. Was ist lauwarm? Ein Christsein voller Kompromisse, das zu Selbstzufriedenheit und Selbsttäuschung führt. Zweitens, lauwarm praktisch. Das war die Verharmlosung der Wahrheitsfrage. Und wir haben das gesehen am Umgang mit der Irrtumslosigkeit der Bibel und am Umgang mit der Einheitsfrage. Und dann haben wir drittens gefragt, was sind die Ursachen für die Abkühlung der Wahrheitsliebe? Und wir haben gesehen, wie auch immer mehr Geschwister in unseren eigenen Reihen sich infiziert haben an den Folgewirkungen des postmodernen Wahrheitsverständnisses. Und nun fragen wir zum Schluss, was ist unsere Verantwortung in dieser Situation? Lauwarm schmeckt nicht. Das war die Bewertung unseres Herrn Jesus Christus. Und wir wollen viertens jetzt festhalten, Widerstand gegen lauwarm mit heißem Herzen und kühlem Kopf. Also, wenn Sie den vierten Punkt noch aufschreiben wollen, Widerstand gegen lauwarm mit heißem Herzen und kühlem Kopf. Und dazu habe ich 9 kurze Thesen, die ich jetzt sehr schnell vortrage, damit ich meine letzten Minuten noch ausschöpfe. Und ich bitte Sie dann, das nochmal ganz langsam, Sie können das ja in der Slow Motion machen, auf dem Video oder auf der Kassette dann nachzuhören. Erstens, wir müssen umso fester in der Wahrheit der Heiligen Schrift gegründet sein, in der Wahrheit der Heiligen Schrift gegründet sein, um Gottes Weg und Ziel fest im Blick zu haben. Und das bekommen wir nur bei Jesus. In Offenbarung 3, Vers 18 sagt er, ich rate dir, dass du dir Augensalbe von mir besorgst. Wir brauchen die Augensalbe von Jesus, den Durchblick, den nur er geben kann. Und darum müssen wir gerade in der Auseinandersetzung mit diesen zeitgeschichtlichen Fragen viel beten und den Herrn bitten, dass er uns sein Wort klar verstehen und auch diese Entwicklungen richtig bewerten lässt. Das ist das Erste. Fester in der Wahrheit der Schrift gegründet. Zweitens, wir müssen es lernen und wir müssen uns gegenseitig dabei helfen, das aktuelle Zeitgeschehen im Licht der Bibel zu bewerten, so wie es Bruder Vogel vorhin getan hat im Eingangsteil. Und wir müssen uns, um das aktuelle Zeitgeschehen im Licht der Bibel zu bewerten, auch die Mühe machen, etwa das postmoderne Denken zu analysieren, zu durchschauen und es mit Gottes Wahrheit zu überwinden. Und dann der dritte Punkt. Wir müssen unsere Kinder gezielt auf diese Situation vorbereiten. Und sie lehren, die Zusammenhänge selbst zu durchschauen. Deswegen habe ich dieses Buch über Evangelisation in der Postmoderne auch meinen beiden Kindern gewidmet. Weil sie das brauchen. Wir müssen unsere Kinder an die Hand nehmen. Es genügt nicht, sie von der Welt fernzuhalten, sondern wir müssen an ihrer Seite stehen und mit ihnen gemeinsam durch diese Dinge hindurchgehen. Und wir müssen sie lehren, das Denken der Welt zu begreifen und zu überwinden von der Heiligen Schrift her. Die müssen kapieren, was Postmoderne bedeutet und wie die Wahrheit der Heiligen Schrift dem unendlich überlegen ist. Viertens, wir müssen auch evangelikalen Brüdern öffentlich widerstehen, wenn sie öffentlich zur Verführung der Gemeinde beitragen. Fünftens, wir müssen über den Tellerrand unserer eigenen Gemeinden hinaussehen und die Brüder suchen, die mit uns in dem gleichen geistlichen Kampf stehen, Bruder Vogel nickt, und wir fühlen uns in diesem Sinne auch sehr verbunden. Was früher einmal die Evangelische Allianz sein wollte, als sie noch von Brüdern wie Fritz Laubach geleitet wurde, das könnte, wenn der Herr es schenkt, auch heute noch einmal zusammenwachsen. Ich habe das mal als Arbeitstitel eine bekennende Evangelische Allianz genannt. Sechstens, wir müssen den Blick für die wirklichen Machtverhältnisse bewahren und immer wieder neu gewinnen. Nicht diese ganzen Entwicklungen sind übermächtig, sondern unser starker Herr, der diese Entwicklungen in seinem Wort vorhergesagt hat. Und er hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und er hat gesagt, mit dieser Gewalt bin ich ganz für dich da, mit dieser Macht. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und in diese Klammer, ihm ist alle Macht gegeben und er ist bei uns alle Tage. In diese Klammer setzt der Herr dann seinen Missionsbefehl. Und er sagt, weil ich alle Macht habe und weil ich dir nahe bin, darum geh du nun hin. Und richte meine Botschaft treu deinen Zeitgenossen aus. Evangelisation in der Postmoderne. Und das ist mein 7. Punkt. Wir dürfen unsere postmodernen Zeitgenossen nicht vorzeitig aufgeben. Das dürfen wir nicht. Sondern wir dürfen darauf vertrauen, dass Gottes Wahrheit Menschenherzen öffnen kann. Und darum, liebe Geschwister, suchen Sie Kontakte immer wieder mit Ungläubigen. Gehen Sie auf Ungläubige zu. Nehmen Sie sich Zeit für sie. Und vertrauen Sie der Durchsetzungsmacht des Wortes Gottes. Der Untertitel meines Buches heißt Wahrheit greift den Pluralismus an. Das ist es. Die Wahrheit ist in der Offensive. Jesus Christus mit seinem Wort und nicht der Pluralismus. Und schließlich achtens, wir müssen bereit sein, für Gottes Wahrheit zu leiden und zu kämpfen und persönliche Nachteile in Kauf zu nehmen. Und neuntens, wir dürfen fröhlich glauben, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Wenn das Video möchte, kann es hier einen Schnitt machen. Ich möchte schließen mit einem verfolgten Christen, der das auch erfahren hat. Vielleicht passt es ja doch noch drauf aufs Video. Der das erfahren hat, dass das Eintreten für Gott Leiden und Kampf bedeutet, niemals lauwarm sein kann und dass wir trotzdem beim Herrn geborgen sind. Es geschah in Nordafrika, Frederick Nolan musste vor seinen Verfolgern flüchten, die ihn wegen seines Glaubens umbringen wollten. Die Hetzer kamen immer näher. Frederick hatte kaum noch Zeit und Kraft zum Laufen und da entdeckte er in letzter Sekunde eine kleine Höhle am Rande der Straße. Er bückte sich und kroch hinein. In diese kleine Höhle. Aber er wusste, ich habe eigentlich keine Chance. Die Verfolger werden kommen, sie werden mich gleich finden. Sie waren ihm ja dicht auf den Fersen. Und Frederick rief zu Jesus und sagte: Herr, wenn du mich jetzt bewahren willst in dieser Situation, dann kannst du es tun. Ich weiß nicht, was dein Weg ist. Aber wenn du mich bewahren willst, dann bitte ich dich, rette mich von meinen Verfolgern. Und da sieht er plötzlich, wie am Eingang der Höhle eine Spinne damit beginnt, ihr Netz vor diesen Höhleneingang zu bauen. Und zu spinnen, zu weben. Und gerade als die Spinne ihr Werk abgeschlossen hat, kommen die Verfolger heran. Sie sehen auf den Eingang der Höhle, sie sehen das Spinnennetz und sie sagen, hier kann keiner durchgegangen sein. Und dann laufen sie weiter und Frederick Nolan ist gerettet. Und hinterher, als er das erzählte, da soll er gesagt haben, wo Gott ist, da ist ein Spinnennetz so sicher wie eine Mauer. Wo aber Gott nicht ist, da ist eine Mauer so unsicher wie ein Spinnennetz. Und bitte nehmen wir das mit. Wo der Herr ist, da ist ein Spinnennetz so sicher wie eine Mauer. Wo aber der Herr nicht ist, da ist eine Mauer so unsicher wie ein Spinnennetz. Hauptsache, der Herr ist mit uns. Er ist unsere Stärke, unsere Zuflucht. Dann wird er uns auch davor bewahren, dass wir lauwarm werden. Oder er wird, wenn wir lauwarm geworden sind, uns wieder ein heißes Herz schenken und einen kühlen Kopf, der im Vertrauen auf sein Wort und seine Wahrheit mutig vorangeht. Amen.